Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 14. April 2024, gleich dem 26. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bevor wir auch heute wieder die Welt iranischer Erzählungen und Märchen betreten, werfen wir kurz einen Blick auf die Merkmale der volkstümlichen Literatur. Volksliteratur ist die Literatur der breiten Masse und im Iran ist sie vornehmlich mündliche Überlieferung. Sie gilt weniger der Unterhaltung als der Bereicherung des Alltagslebens. Und in ihr spiegelt sich ein Stück gesellschaftlicher Wirklichkeit wider. Sie ist daher eine realistische Literatur und unverschnörkelt, weil sie aus dem Leben des Volkes gegriffen wurde. Sie will nichts anderes als das Wichtigste wiedergeben. Volkstümliche Literatur muss sich einer einfachen Sprache bedienen, denn sonst kann sie nicht mündlich überliefert werden und würde in Vergessenheit geraten. Daher hat die Volksliteratur jahrhundertelang ihre Einfachheit bewahrt. Ihr Wert hat weniger mit Kunst, sondern vielmehr damit zu tun, dass sie mit der Wirklichkeit verknüpft ist. Deshalb kann man sie sogar aus politischer Sicht betrachten. Die iranische Volksliteratur berichtet vom unablässigen Kampf der Bevölkerung gegen unterdrückerische Machthaber und der Suche nach Gerechtigkeit und Freiheit des iranischen Volkes. Die Volksmärchen stellen einen großen Teil der Volksliteratur dar. In ihnen treten Helden und Antihelden auf, deren Handeln ist unkompliziert und leicht zu vergegenwärtigen. Die Figuren verändern sich charakterlich kaum, doch werden sie in außergewöhnliche Ereignisse verwickelt. Es sind diese Ereignisse, die das Märchen hervorbringen, ohne dass die Märchenfiguren selber eine Veränderung, zum Beispiel in Form eines inneren Fortschritts, erfahren. Meistens gehen diese Märchen gut aus. Das Gute siegt über das Schlechte. Die Märchen handeln von den Erlebnissen von Königen und Fürsten, Kaufleuten und Frauen und Männern, die zufällig in spannende Situationen geraten, aus denen man etwas lernen kann. Eine Erzählung oder ein Märchen gilt also dann als volkstümlich, wenn der Inhalt volkstümlich ist. Der Stil muss einfach und der Inhalt allgemeinverständlich und in der Sprache der Märchenerzähler verfasst sein. Die Länge spielt keine Rolle. Ein Volksmärchen kann aus einigen Zeilen oder Seiten bestehen, wie das Märchen von Halle Suske, Tante Käfer. Es kann aber auch mehrere Bände umfassen, wie das fünfbändige Märchen Samaike Ayol. Einige Forscher, die sich mit Volksliteratur auseinandersetzen, meinen, dass die Charakterisierung dieser Art von Märchen und Erzählungen mit volkstümlich nicht präzise genug ist. Sie sagen, diese Bezeichnung erfolgte, weil die breite Masse, welche normalerweise Lese- und Schreibung kundig war, diese Märchen aus dem Munde der Erzähler hörte und in diesen Erzählungen ihre Wünsche und Hoffnungen erfüllt sahen. Unterdessen waren diese Märchen aber für die gesamte Bevölkerung bestimmt und nicht nur für das einfache Volk. Die Sprache der Volksmärchen steht der Sprache des einfachen Volkes nahe und enthält viele volkstümliche Ausdrücke, Worte und Sprichwörter. Das wichtigste Moment in den volkstümlichen Märchen sind außergewöhnliche Ereignisse, aber manchmal gewinnt die rationale Wirklichkeit die Oberhand über das Außergewöhnliche. Und das Märchen nähert sich inhaltlich der Wirklichkeit. Manchmal aber treten derartig viele Zufälle zusammen, dass die Fantasie die Wirklichkeit verdrängt hat. Forscher sagen, dass die Nähe zur Lebensrealität in den älteren Erzählungen größer ist. In jüngeren Volksmärchen wird öfters einer unlogischen Fantasie freier Lauf gelassen. Die Ursachen dafür sind in der gesellschaftlichen Situation und dem Auf und Nieder der zeitgenössischen Geschichte zu suchen.
Nun aber vertagen wir weitere Theorien auf das nächste Mal und bringen Ihnen ein konkretes Beispiel. Auch dieses Beispiel ist aus dem Sammelwerk iranischer Märchen entnommen, nämlich dem Farhange Afsanehaye Mardome Iran. Ein altes Mütterchen hatte zwei Söhne. Der eine davon war Bürgermeister des Dorfes, der andere war ein Weiser. Der Weise hieß Bohlul. Eines Abends klopfte ein Händler bei der alten Frau an. Die alte Frau öffnete die Tür. Der Händler sagte: »Lässt du mich heute in deinem Haus übernachten?« Die alte Frau ließ den Händler eintreten. Nach einer Weile fragte der Händler: »Hast du nichts für mich zum Abendessen?« »Doch«, sagte die alte Frau, »ich habe 10 Hühnereier.« Der Händler sagte: »Wenn es dir nichts ausmacht, dann koche diese 10 Eier für mich.« Das alte Mütterchen kochte die Eier und brachte sie auf das ausgebreitete Esstuch. Der Händler verspeiste sie alle und fragte dann: »Mütterchen, wie viel hat das gekostet?« Die Frau sagte: »Die 10 Eier machen einen und das Brot einen halben Rial. Alles zusammen 1,5 Rial.« Der Händler sagte: »Ich bezahle das, wenn ich gehe.« Es war Morgen geworden. Der Händler sah beim Aufwachen, dass die alte Frau schon das Haus verlassen hat. Da dachte er sich: »Ich werde ihr nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, das Geld zusammen mit einem größeren Aufschlag zahlen.« Dann verließ er das Haus. Ein Jahr später erschien er wieder vor dem Haus des alten Mütterchens. Er sagte: »Mütterchen, voriges Jahr warst du nicht zu Hause, damit ich dir die Eier bezahle. Hier sind nun 10 Rial statt 1,5 Rial.« Die alte Frau nahm das Geld entgegen. Erfreut lief sie zur Nachbarin, um ihr alles zu erzählen. Die Nachbarin aber sagte: »Du bist betrogen worden. Wenn du die 10 Eier unter die Henne gelegt hättest, dann hättest du 10 Küken gehabt, die wären groß geworden und jede Henne davon hätte wieder Eier gelegt und du hättest so viel Geld dafür bekommen. Was sind denn 10 Rial? Am besten gehst du sofort zu deinem Sohn, dem Bürgermeister, und beschwerst dich. Das alte Mütterchen ging also zu ihrem Sohn und klagte gegen den Händler. Der Bürgermeister ließ den Händler ins Gefängnis bringen. Zufällig war Bohlul, der Bruder des Bürgermeisters, ins Gefängnis gekommen. Bohlul fragte den eingekerkerten Händler, was hast du verbrochen? Da erzählte ihm dieser alles. Aus seinen Worten entnahm der weise Bohlul, dass es sich bei der alten Frau, von der der Händler erzählte, um seine Mutter handelt. Da fragte er, waren die Eier gekocht oder roh? Der Händler, sie waren gekocht. Bohlul, dann sei beruhigt. Ich werde dafür sorgen, dass du aus dem Gefängnis kommst. Daraufhin ging Bohlul schnurstracks zu seinem Bruder. Bruder, gib mir eine Satteltasche Weizenkörner. Ich will Weizen anpflanzen. Sein Bruder freute sich über diese Bitte und sagte, du bekommst gleich 2 Satteltaschen Weizen von mir, lieber Bruder. Bohlul nahm die beiden Taschen mit Weizenkörnern, ging zu seiner Mutter und sagte, ich möchte 2 große Töpfe. Die Mutter fragte, was willst du denn damit machen? Er antwortete, ich möchte 2 Ladungen Weizen kochen und anpflanzen. Gekochter Weizen geht besser auf. Bohluls Mutter gab ihm 2 große Kochtöpfe und lief dann schnell zu ihrem anderen Sohn, dem Bürgermeister. Aufgeregt erzählte sie ihm, dein Bruder ist wirklich nicht mehr bei Sinnen. Er hat die vielen Weizenkörner, die du ihm gegeben hast, nicht ausgestreut, sondern in einen Topf geschüttelt. Er will sie kochen und den gekochten Weizen sehen. Da kehrten Bürgermeister und Mutter gemeinsam eilig zu Bohlul zurück. Der Bürgermeister rief, was machst du bloß? Kann gekochter Weizen denn aufgehen? Da antwortete Bohlul, wenn aus 10 gekochten Eiern Küken schlüpfen können, warum sollen dann nicht aus gekochten Weizenkörnern Weizen wachsen? Da wusste der Bürgermeister nicht mehr, was er sagen sollte und ließ den Händler frei. Bohlul holte sich 10 Rial bei seiner Mutter und gab sie dem Händler als Entschädigung für den Gefängnisaufenthalt. Der Händler dankte ihm, betete für sein Wohlbefinden und ging.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hosseine Allah Yori mit dem Titel Nure Kaabe, das heißt Licht des Kaaba.
Thank you. Amin. Ruhedi, Mola, Amir al-Mu'minin. Eidul Yamin. Ruhedi, Mola, Amir al-Mu'minin.
Ey vali mulke vala, اینا خدایم تا خدا من هستم و موج بلا دستم به دامانت علی ای پور کعبه بود تو را دریا ز دستت خورد آب من تشنه و دنیا سراب دستم به دامانت علی
ای دل یمین روح دین مولا امیر المومنین روح
دین
مولا امیر
المومنین دستی برار از آستین ای با محمد هم نشین رحمی به این تنها ترین دستم به دامانت علی دستم به دامانت علی
دستم به دامانت علی
با این که هستم روسیا هستم اگر غرق گناه ای بی پناهان را پناه دستم به دامانت علی ای در سکوت سایه ها فریاد تکبیرت رها ای میر ملک لافتا دستم به دامانت علی هر دم ز تو دم میزنم نازم که شیعه تو هم در ورطه دریای غم دستم به دامانت علی
ای دل یقین روح دین مولا امیر المومنین ای دل یقین روح دین مولا امیر المومنین
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Bleiben Sie dran!
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Diesmal möchten wir betrachten, was über die Aussendung von Propheten im Nahjul Balagha steht. Die Geschichte des Islams begann in der Höhle Hara an einem Berg nördlich von Mekka. Es war eine stille Nacht. Muhammad Salawatullah alai war gerade wieder in der Höhle in Gottespreisung und Anflehung vertieft, als ihn eine Stimme rief: Muhammad, lies. Er war verwirrt und verwundert. Was soll ich denn lesen? Da sagte die Stimme weiter: Lies im Namen deines Herrn, der erschuf, der den Menschen aus einem Embryo erschuf. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Der mit dem Schreibrohr lehrt, den Menschen lehrt, was er nicht wusste. Es waren die 5 ersten Koranverse Sure 96 der Offenbarung, die der Prophet empfing. In dieser Nacht war Muhammad zum letzten Gesandten Gottes ernannt worden, um die Menschheit recht zu leiten. Ali ibn Abi Talib alaihi salam, der erste männliche Anhänger des Propheten, beschreibt die Zeit vor der Aussendung Mohammeds, um die Situation zu veranschaulichen, in der Prophet die Rechtleitung der Menschen übernahm. Es herrschten sehr üble Bedingungen in der Gesellschaft. Schlechte Eigenschaften waren gang und gäbe und unter Tapferkeit und Heldenmut verstand man Mord, Raub und Racheakte. In der zweiten Khutba in Nahjul Balagha beschreibt Imam Ali die Situation wie folgt. Gott hat den Propheten des Islams in einer Zeit ausgesendet, in der die Menschen in Wellen des Übels abgesunken waren und die Fäden der Religion sich allmählich auflösten und die Säulen der Gewissheit bebten. Die Strahlen der Rechtleitung waren erloschen und Blindheit war eine Epidemie. Die Menschen gehorchten Gott, dem Allbarmherzigen nicht, aber Satan halfen sie, während der Glaube ohne Helfer und Unterstützer blieb. In diesem Land haben sie die Gelehrten gezähmt, während sie die Unwissenden geehrt und ihnen den besten Platz zuwiesen. Imam Ali legt ein anschauliches Bild von der Situation in der Ära der Unwissenheit vor. Laut seiner Chutzpa Freitagsgebetsansprache 26 herrschten sowohl materielle als auch immaterielle Missstände. Die Menschen hatten keine geeignete Unterkunft. Sie lebten mit den Worten des Imams auf steinigen Böden voller Schlangen. Sie tranken schmutziges Wasser und aßen trockenes Brot. Es gab keine Sicherheit. Die Menschen vergossen gegenseitig ihr Blut und sie brachen die Verwandtschaftsbeziehungen ab. Sie folgten der schlimmsten Religion, denn sie bauten sich Götter und beteten sie an. Sie lebten neben dem besten aller Häuser der Kaaba in Mekka, aber weil sie ständig in Streit und Krieg miteinander verwickelt waren, sind sie nie in den Genuss von Sicherheit gelangt. Doch es herrschten neben materiellen Missständen auch schwere spirituelle Mängel. Die Menschen hatten sich total verirrt und waren ratlos, sagt Imam Ali. Zweifelsohne führt der Irrweg automatisch zu weiteren Schwierigkeiten in der Gesellschaft. Eine Folge des Irrwegs ist, dass eine Schicht die andere unterdrückt. Der Prophet wurde ausgeschickt, um gegen diese Verworrenheit vorzugehen. Deshalb bezeichnet Imam Ali alaihi salam den Propheten als jemanden, der die Menschen, die vom Weg abgeraten sind, gut kennt und sie aufsucht, um sie wie ein Arzt von ihrer seelischen Erkrankung zu heilen. Imam Ali sagt über den Propheten, der Prophet Gottes ist ein Wanderarzt, der mit seiner Heilkunde umherzieht, die heilenden Salben vorbereitet und sie, wenn notwendig, anwendet. In den islamischen Geschichtsbeschreibungen wird der Prophet als zuverlässiger Treuhänder und ein Segen für die Menschen bezeichnet. Der Prophet gilt als Zeichen für die göttliche Allbarmherzigkeit und wegen dem Propheten wurden auch die Menschen, unter denen er weilte, vor Gefahren bewahrt. Gottes Barmherzigkeit überwiegt seinen Zorn und er hat bei Erschaffung des Menschen und der anderen Lebewesen den Empfang seines besonderen Segens ermöglicht, zum Beispiel durch die Existenz des Propheten und seines Hauses unter den Menschen.
Der Islam legt als erstes das Prinzip von der Einzigkeit Gottes zugrunde und lädt den Menschen zum Nachdenken über die Grundlagen der Religion ein. Es ist nicht akzeptabel, dass jemand einfach die Grundsätze der Religion annimmt und nachahmt, ohne darüber nachzudenken. Der Mensch soll, um von den Grundsätzen der Religion überzeugt zu werden, nachforschen und sich informieren. Der Islam fordert den Verstand auf, über den Sinn der erstaunlichen Schöpfungsordnung nachzudenken. Durch dieses Nachdenken wird der Geist wachgerüttelt und die Verbindung zwischen ihm und Gott gefestigt. Gemäß Imam Ali alaihi salam hat die Aussendung der Propheten unter anderem die Wiederbelebung der natürlichen Veranlagung Fitra und die Wiedererweckung des Verstandes zum Ziel. In seiner ersten Khutba im Nahjul Balagha sagt er, dass Gott seine Gesandten unter den Menschen aufgerufen und nacheinander zu ihnen geschickt hat, damit sie erneut die Botschaft ihrer Fitra, ihrer natürlichen Veranlagung wahrnehmen und an den in Vergessenheit geratenen Segen erinnert werden. Die Propheten sollen für die Religion werben und sie logisch darlegen und die Schätze des Verstandes an den Tag zu bringen. In dieser Rede hat der Imam die rationalen Erkenntnisse mit verborgenen Schätzen verglichen und gesagt, dass es einer der Aufgaben der Propheten ist, diese Schätze aufzudecken. Daraus lässt sich entnehmen, dass im Verstand Kenntnisse lagern, die nicht von außen kommen oder durch die Erfahrung gewonnen wurden. Außerdem lässt sich daraus schließen, dass der Mensch gar nichts von diesen Kenntnissen weiß und sie nicht beachtet, solange er nicht von den Propheten darauf aufmerksam gemacht wird. Die Propheten aktivieren also auch den Geist und Verstand und das in der gottgegebenen Natur verborgenen Wissen. Imam Ali alaihi salam weist im Nahjul Balagha an verschiedenen Stellen auf diese beiden Ziele hin. Über die Geltendmachung des Ein-Gott-Glaubens Tauhid, welches eines der wichtigsten Ziele der Propheten, sagt er, Gott hat ihn, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in einer Zeit ausgesandt, als die Anhänger der verschiedenen Religionen zerstritten waren und den Weg der Uneinigkeit gingen. Er hat ihn daher den anderen Propheten nachfolgen lassen und die Offenbarung mit der Aussendung des Propheten des Islams besiegelt. Auf diese Weise hat er, der Prophet, für den Eingottglauben gegen alle rückständigen und abwegigen Kräfte zu kämpfen begonnen. Über die Verbreitung der Gerechtigkeit durch den Propheten sagt Imam Ali alaihi salam, der Prophet ist Anführer aller Gottesfürchtigen und öffnet jeden, der nach Rechtleitung sucht, die Augen. Er ist eine Leuchte mit strahlendem Licht, ein strahlender Stern, eine Fackel mit hellen Flammen. Seine Art ist Ausgewogenheit, seine Tradition ist Vollendung. Seine Worte unterscheiden Recht und Unrecht deutlich voneinander und seine Medizin ist die pure Gerechtigkeit. Laut Imam Ali alaihi salam hat Gott mit der Aussendung von Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ebenso die Verbreitung der Hassgefühle, die unter den Menschen weit verbreitet waren, bezweckt. Daher sagt Imam Ali, Gott hat durch ihn, den Propheten, die Hassgefühle begraben und die Feuer gelöscht. Er hat Fremde miteinander verbrüdert und hat die Verwandtschaftsbande ausgedehnt. Er hat, was unberechtigt als Ehre galt, in Schande verwandelt und das, was unberechtigt als Schande galt, in Ehre. Diese Worte Imam Alis beinhalten das, was in der Sure 3 im Vers 103 steht, nämlich Und gedenket der Gnade, die Allah euch erwiesen hat. Damals, als ihr Feinde waret und er zwischen euren Herzen Freundschaft stiftete, worauf ihr durch seine Gnade Brüder wurdet.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Bojlan mit dem Titel Rase Penhan, auf Deutsch Mysteriöses Geheimnis.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Das menschliche Bedürfnis nach Nahrung ist eines der wichtigsten und lebensnotwendigen Verlangen im alltäglichen Leben, das den Menschen von Geburt an bis zu seinem Tod begleitet. Alle Lebewesen sind fürs Überleben auf Nahrungsmittel angewiesen, so dass sogar die winzigsten Wesen wie Zellen ernährt werden müssen. Für das Wachstum, psychische und körperliche Leistungen sowie Fortbildung der Generation wird also eine gesunde Ernährung benötigt. Eine angemessene und richtige Nahrung unterstützt die Gesundheit und Langlebigkeit der Menschen und spielt eine große Rolle bei deren geistiger und psychischer Weiterentwicklung. Seit etwa 200 Jahren wird die Ernährung aus Sicht der Wissenschaft betrachtet und man unterrichtet sie als eine wissenschaftliche Fachrichtung mit diversen Zweigen an Universitäten. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts setzte man sich mit dem Thema Ernährung nicht akademisch bzw. wissenschaftlich auseinander. Das Sesshaftwerden und die Gesellschaftsbildungen führten zu großen Veränderungen in der menschlichen Ernährungsweise. Laut historischen Forschungen bildet sich die ersten Gesellschaften und Städte in Gebieten wie Mesopotamien, Westasien, Ägypten und Griechenland. Die ersten Stadtbewohner kannten sich mit der Landwirtschaft und Viehzucht aus und ernährten sich von ihren unterschiedlichen gewohnten Produkten. Dr. Ernest Herzfeld zeigte in seinem Buch »Die Industrie Irans« auf, dass die Landwirtschaft zuerst im iranischen Plateau begonnen hat. Forschungen zufolge ist Iran das erste Land, in dem sich die Bewohner mit Landwirtschaft und Viehzucht beschäftigten. Ausgrabungen in Shushtar-Dhamran, der Persepolis und auf dem Sialkhügel in Kashan zeigen, dass die Geschichte der landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Iran auf 6000 Jahre zurückgeht. Ebenso führt die Ernährungsgeschichte in Griechenland auf, dass schon die alten Griechen Ernährung als sehr wichtig hielten und dort der Satz entstand, um den Geist zu stärken, darf man nie den Körper vergessen und man muss die Menschen zu Sport und richtigem Essen erziehen. In früheren Zeiten ernährten sich die Griechen normalerweise von Pflanzen und der Fleischverzehr von Schafen, Vögeln und Fischen sowie Zucker- und Melkereiprodukten war nur unter einigen besonderen Schichten üblich. Olivenöl ist schon seit jeher bei den Griechen sehr beliebt gewesen und wurden auch damals schon konsumiert. Im alten Rom hingegen galt Getreide als Hauptgericht der Menschen und nur reiche Adelsleute konnten sich Fleisch leisten. Die alten Römer beschäftigten sich mit Landwirtschaft und aßen Getreide, Haselfrüchte, Obst und Gemüse. Nachdem dann das Römische Reich entstand, änderte sich die Lebensweise der Bürger aufgrund diverser Eroberungen. Sie lernten neue Methoden kennen und es erschienen sogar Kochbücher wie das Kochbuch Deipno Sophista von Altenaus im 2. Jahrhundert, in dem es Kochrezepte für Fleisch- und Gemüsegerichte gab und auch Informationen über die Ernährung. Schon in früheren Zeiten interessierten sich die damaligen Mediziner für Nahrungsmittel sowie deren Anwendung von Wirkung. Der Mensch war stets bestrebt, die Wirkung und den Nutzen dieser Mittel sowie deren Rolle in der Gesundheit herauszufinden, was schließlich zur Ernährungswissenschaft zustande brachte. Damit ist eine Wissenschaft gemeint, in der verschiedene Vorgänge vom Gewinn des Nahrungsmittels bis zu dessen Nutzung durch den Menschen untersucht und erforscht werden. Diese Wissenschaft zeigt uns auf, welche Wirkung die Nahrungsmittel auf unserem Körper und unserer Seele haben können. So wurden die Menschen davon unterrichtet, dass jedes Lebenswesen Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Mineralstoffe sowie Vitamine und Wasser benötigt, um das Wachstum und die Gesundheit der Zellen gewährleisten zu können.
Gesundes Essen ist die wichtigste Energiequelle eines Menschen und es entwickelt zugleich neue gesunde Körperzellen. Es hält die normale Körpertemperatur konstant. Wenn man eine gesunde Nahrung beschreiben möchte, könnte man wie folgt sagen: Jeder ess- und trinkbare Stoff, der eine Rolle auf unsere Körperfunktion und das Wachstum hat, wird als Essen bezeichnet. Laut dieser Beschreibung sind Zutaten wie Gewürze, Aromen und Farben keine Nährstoffe. Gesunde und angemessene Nahrungsstoffe wie Eiweiß, Mineralien, Zucker und Kohlenhydrate sollten täglich verzehrt werden. Sie haben unterschiedliche Funktionen für den Körper. Zum Beispiel schützt Eiweiß das Gewebe und baut es wieder auf oder es bildet ein neues Gewebe. Vitamine, Mineralstoffe und Wasser sind für das normale Wachstum eines Menschen wichtig. Vitamine haben keine Kalorien, aber sie sind für die Energiegewinnung sehr wichtig. Fette, Wasser und Süßstoffe gelten als Energiespeicher für den Körper. Falls ein Mensch diese verschiedenen Stoffe täglich nicht zu sich nimmt, wird er mit diversen Problemen wie Wachstums- oder Durchblutstörungen sowie mangelnde Knochenfestigkeit konfrontiert. Bestimmt haben auch Sie schon sehr dünne Menschen gesehen, die schwach sind und eine fahle Gesichtsfarbe haben. Solche Menschen haben Mangelerscheinungen. Mangelernährung bedeutet aber nicht nur zu wenig Nahrung zu sich zu nehmen, sondern auch zu viel essen oder eine falsch zusammengestellte Nahrung führen zu diesem Problem, das behandelt werden muss. Ansonsten kann es im menschlichen Körper zu Störungen kommen oder ein Tod zur Folge haben. Zum Beispiel ist zu viel Vitamin A gefährlich und viel Energie kann dick machen. Mediziner sind der Meinung, dass das viel Essen Herz- und Kreislaufprobleme verursacht. Die Ernährungswissenschaft ist ein diskussionsreiches Thema, mit dem man täglich zu tun hat. Gesunde Ernährung und bestimmte Diäten für besondere Krankheiten, besonders Herz-Kreislauf-Probleme, werden auch von dieser Wissenschaft behandelt. Da Essen ein menschlicher Genuss ist, sollte es auch nach richtigen Grundlinien stattfinden. Ein angemessenes Ernährungsprogramm kann diesen Genuss zu einer Langlebigkeit führen, während köstliche Gerichte durch Exzesse viele Krankheiten und Leiden verursachen. Der Islam als eine vollkommene Religion hat dem Menschen viele wertvolle Informationen über richtiges Essen dargeboten. In verschiedenen islamischen Überlieferungen wurden Themen wie die Auswahl einer gesunden Nahrung bis Essmanieren angesprochen. Interessant ist auch, dass zu den Themen wie die Auswirkung verschiedener Nahrungsmittel auf Körper und Seele behandelt wurden. Die heutige Wissenschaft bestätigt erst jetzt viele dieser islamischen Empfehlungen über Nährstoffe. Zum Beispiel wurden schon im Heiligen Koran einige Obstsorten und Nahrungsmittel erwähnt, über deren Wirkung und Nutzung die Wissenschaftler und Forscher erst später zu sprechen kamen. Zum Beispiel wurde Honig im Heiligen Koran als Heilmittel bezeichnet. Dr. Khodadadi, ein Koran-Medizinforscher, stellte nach vielen Forschungen fest, dass unterschiedliche Honigsorten auf verschiedene Krankheiten einwirken können. Er sagt, der gewonnene Honig von Lotusbäumen kann Diabetes regulieren und die Zuckerwerte im Blut reduzieren. Auch andere Wissenschaftler aus fortgeschrittenen Ländern bestätigen, dass natürlicher Honig als Heilmittel gilt. Im Allgemeinen sind die Geheimnisse der Gesundheit ein wichtiges und interessantes Thema für die Menschheit. In der Hoffnung, dass die Forschungen der Wissenschaftler einen richtigen Weg für die Menschheit darlegen können. In der nächsten Folge wollen wir über die wertvollen Stellungnahmen des Islam im Zusammenhang mit Ernährung sprechen. Bis dahin, liebe Hörer, Freunde, alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.